Und dann ist er völlig transformiert gewesen und er war nicht mehr dieselbe Person. Keiner hat ihn mehr wiedererkannt. Plötzlich war er der Apostel der Liebe. Nein, er hat einen Prozess gegangen. Er ist einen Prozess gegangen durch Schmerzen, durch Fehler. Und ich bin so dankbar für das Wort Gottes, weil wir sehen dort auch, wie er durch Fehler hindurchgegangen ist. Hey, weißt du, wisst ihr, wie er bezeichnet wurde von einem, also von Mike Bickle hat darüber gelehrt. Und ich habe einiges von ihm genommen, aber ich bin reingegangen ins Wort und habe mir das angeschaut. Wisst ihr, wie Mike Bickle ihn bezeichnet? Am Anfang war er der Apostel des Stolzes. Könnt ihr das vorstellen? Das geht gar nicht in unser sozusagen religiöses Bild, wo ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, was sagt er? Weil wir haben so oftmals ein Bild, ja, ein Apostel ist gleich fertig, komplett. Wir sind so dieses gewohnt, schnell, instant, wir haben gleich was, McDonald's, Fast Food. Aber es ist ein Prozess, dass wir verändert werden, umgestaltet werden. Und genauso hat Johannes, der Apostel, einen Prozess durchgegangen. Und wir können einige Bibelstellen sehen, wo sie ganz schön gekommen sind und sogar sich die anderen Jünger über ihn geärgert haben, über Andreas, seinen Bruder noch. Ich sagte, hey, was sind das für Typen? Ja, sind eigentlich von uns, von der Zwölfergruppe, aber die sind ja ganz schön schräg drauf. Die haben sich richtig geärgert über die, weil da kam dieses Stolze hoch, dieses Donner, falsche Donnern. Deswegen sagt ja Jesus auch Donnersöhne, aber er hat auch in dieser Prophezeiung Donnersöhne auch noch was anderes vor. Und das werde ich nachher euch sagen. Aber wenn wir jetzt in die Anbetung gehen, möchte ich euch ermutigen, dass wir mit ganzem Herzen in die Anbetung gehen, weil diese Stelle auch, wie Johannes das realisiert hat, diese enge Liebesbeziehung mit Jesus. Und ich gehe darauf ein, aus dem Johannes-Evangelium am Schluss auch. Er ist derjenige, der an der Brust Jesu gelehnt war. Er ist derjenige, der wusste, Jesus, er liebt mich von ganzem Herzen. Er ist derjenige, der wusste, was sind die Anliegen Jesu? Was ist das, sind die Herzensanliegen Jesu? Und Anbetung drückt das eigentlich aus. Deswegen sage ich die paar Sätze jetzt vorher, eine halbe Predigt vorher. Es geht Gott darum, auch in dieser Anbetung auf ihn zu schauen und zu wissen, du bist meine große Belohnung. Ich habe hier schon oft gesagt, mein Hauptgebet momentan ist Epheser 1, Vers 17. Herr, gib mir diesen Geist der Weisheit, Offenbarung in der Erkenntnis von dir. In der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis von Jesus. Weil das ist unsere erste Belohnung. Und ich habe das mehr und mehr gedacht. Ich bete das, aber wisst ihr, Gott gebraucht das, wenn wir Sachen beten, wo wir das Ausmaß eigentlich noch gar nicht kennen. Dass wir tiefer und tiefer reinwachsen. Gott will, dass wir sein Wort nehmen und nehmen und nehmen und er uns dann tiefer und tiefer in der Offenbarung von ihm als Person durch sein Wort hineinführt. Und das ist für mich so stark, da zu sehen, es geht um das, dass ich ihn erkenne und nicht zweitrangigen Dingen hinterherrenne und dementsprechend auch ganz schnell Höhen und Tiefen ausgeliefert bin. Weil was mache ich, wenn plötzlich kein Erfolg da ist? Was mache ich, wenn kein Geld da ist? Was mache ich, wenn die Umstände schwierig sind? Und wir sind alle in diesen Umständen. Und ich sage das jetzt nochmal vor der Anbetung, deswegen, weil ich weiß, viele von euch auch herausgefordert sind, weil die Umstände nicht so gut sind. Aber wisst ihr, jemand ist da und sagt, ich als Person bin dein Belohner. Nicht die Umstände, nicht diese sekundären Dinge, wo es dir vielleicht schlecht geht, wo du in einer Krise bist oder wo deine Familie, wo ungeklärte Fragen sind, wo Krankheit da ist. Jesus sagt, schau mich an. Ich glaube, dass wir mehr und mehr durchbrechen werden, auch in diese zweitrangigen Dinge, aber auf dem Fundament der erstrangigen Liebesbeziehung mit ihm. Und Anbetung ist eigentlich ein Ausdruck davon, dass wir uns jetzt aufmachen und dass wir sagen, jawohl, danke, das Anbetungsteam will uns nicht unterhalten, sondern will uns mit auf diese Reise nehmen, dass wir vor diesem lebendigen, wunderbaren Gott stehen. Jesus, der uns anschaut und jeden Einzelnen von euch anschaut und sagt, ich liebe euch, ich liebe euch, ich habe euch so lieb, ich kenne jeden von euch und trotzdem, dass ihr noch nicht perfekt seid. Trotzdem, Bernhard, dass du noch nicht perfekt bist. Ich glaube, ich bin noch auf einem langen Weg. Ich werde es nachher auch anhand von Johannes noch zeigen. Ja. Aber wir sind auf einem langen Weg. Aber schon am Anfang des Weges, in unserer Unvollkommenheit, liebt uns Gott so, so sehr. Jesus hat so eine Liebe, so eine Gunst, wenn er uns sieht. Und deswegen können wir ihn anbeten. Deswegen, aus dieser Erfahrung heraus, konnte Johannes sich an die Brust Jesu lehnen und eigentlich diese Liebe zurückerwidern. Egal, es war ihm egal, was die anderen dachten. Weil für einen Mann, sich an die Brust Jesu zu lehnen, ja, ich meine, das ist schon etwas komisch, ja, aber er hat es gemacht. Er hat sich an die Brust Jesu gelehnt und gesagt, es ist mir egal, was die anderen denken. Er ist mein Alles. Ich habe ihn so lieb. Und er hat sich tiefer hineingegangen und gesagt, hey, deine Herzensanliegen möchte ich erkennen. Ich gehe da nachher nochmal drauf ein. Aber lass uns in diese Anbetungszeit hineingehen, indem wir einfach sagen, hier bin ich. Ich möchte auf diesem Fundament stehen. Und noch ein Punkt dazu. So oftmals verhandeln wir mit Gott und sagen, ja, wir gehen zu Gott. Wir sagen, ja, okay, Gott, du liebst mich, aber. Ich bin eigentlich noch so und dies und jenes. Verstehst du? Das ist versteckter Stolz. Das ist etwas, was Gott nicht will. Und wir müssen darüber hinwegkommen, dass wir noch nicht perfekt sind, dass wir auch Fehler machen werden. Das heißt nicht, ich decke meine Fehler zu. Nein, ich will mich meinen Fehlern stellen. Und da, wo ich jemand verletzt habe, einen Schritt gehen und sagen, Herr oder Person, vergib mir. Herr, vergib mir. Mensch, vergib mir, wo ich verletzt habe oder wie auch immer. Fehler eingestehen. Aber wenn ich nur noch meine Fehler sehe, nur noch zu Gott komme, Herr, danke, dass du mich liebst, bitte vergib mir, ja? Ich komme nicht weiter. Gott will uns weiterführen, dass wir herauskommen in diese Identität, wo wir sagen, jawohl, ich bin ein Geliebter Gottes. Ich bin ein Lieblingskind Gottes. Kannst du das sagen? Ich bin ein Lieblingskind Gottes. Kannst du das sagen? Ja. Manchmal denke ich, wenn ich sage, ich bin ein Lieblingskind Gottes, denke ich, sorry, es geht gar nicht, weil dann haben ja die anderen ein Problem, weil wenn ich das Lieblingskind bin, dann kann ja niemand anderes Lieblingskind sein. Aber das ist unser menschlich begrenztes Denken. Wir alle sind Lieblingskinder. Wir alle. Weil Gott hat so ein weites Herz, ein so großes Herz. Das heißt, hey, du kannst jetzt sagen, hey, ich bin ein Lieblingskind von dir, Herr. I'm your favorite one. Wow, speziell. Ich bin dein ganz speziell besonderes Kind. Und jeder von euch kann das sagen. Und Gott hat gar kein Problem damit. Er sagt dann nicht, ah nein, du hast das falsch verstanden und so. Nein, er sagt, ja genau, du hast es erfasst. Du bist mein Lieblingskind. Ja. Weil das ist sein Charakter und sein Herz. Und wenn wir jetzt in die Anbetung gehen, lass uns in diese Anbetung gehen mit dem Wissen, wow, Brüder und Schwestern zusammen als Lieblingskinder Gottes. Und nicht zu denken, ist das jetzt ein liebereres Lieblingskind als ich? Oder, ja wahrscheinlich, Gott hat ihn mehr geliebt. Schau ihn doch an. Schau doch, irgendwie, ja? Wir schauen auf die äußeren Dinge. Nein, es geht um das Primäre, Gottes Herz. Er, unser Belohner. Und wenn wir jetzt vor ihm in die Anbetung gehen, können wir sagen, Herr, du bist meine Belohnung. Ich möchte dich mehr kennen. Und wisst ihr was? Ich musste sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich das noch nicht erfasst habe, dass du mich belohnen willst. Nicht mit Geld, mit Wohlstand, mit Anerkennung und dies und jenes von Menschen. Nein, du willst mich belohnen mit dieser ganz engen, tiefen Erkenntnis und Liebesbeziehung mit dir selber, die mich so vereinnahmt, dass mich nichts anderes mehr vereinnahmt. Und da merke ich, da bin ich auf einem Weg und da will Gott uns alle auf dem Weg nehmen. Warum? Weil wir alle was sind? Amen. Wow. Okay, lasst uns in diese Anbetung gehen. Vater, danke, dass wir als diese Lieblingskinder, geliebt, ohne Verdammnis, jetzt einfach vor dich kommen können. Ich bete, dass wir in eine Freiheit hineinkommen. Öschenie hat vorhin ein Bild gesehen, wo sie hier reinkam, hat gesagt, hey, die Engel Gottes, habe ich förmlich gesehen, hereinzukommen, diesen Raum zu erfüllen. Wow, seine Gegenwart, seine Engel, er schickt seine Engel, ist das nicht, weil wir seine Lieblingskinder sind? Und seine Engel beten an und dass wir uns mit hineinnehmen lassen, diese Anbetung des Himmels. Vater, nimm uns mit und offenbare uns jetzt auch in dieser Anbetungszeit mehr von deiner Person, mehr von dir. Wir wollen auch uns einfach an deine Brust lehnen können, ohne auch was machen zu müssen, ohne Anbetung machen zu müssen, um etwas vor dir zu sein, sondern einfach nur auszudrücken, danke, dass du uns liebst, bedingungslos, und diese Liebe zu erwidern. Und zieh jeden Einzelnen an dein Herz und lass die tiefen Geheimnisse deines Herzens uns offenbar werden, noch weiter und weiter und weiter. Wir lieben dich, wir ehren dich. Jesus, du bist unser König, du bist unser Herr und du bist unser bester Freund, Herr. Du bist unser Liebhaber. Wir wollen zusammenlaufen und wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an. Geist Gottes, hilf uns und nimm uns mit, Jesus zu sehen. Ich segne jeden Einzelnen jetzt mit diesem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von Jesus. Gib uns erleuchtete Augen, unsere Herzen, dass wir die Hoffnung, unsere Berufung, den Reichtum des Erbes in den Heiligen erkennen. Gib uns eine neue Dimension des Reiches Gottes. Heute Morgen, auch in dieser Anbetungszeit, der Himmel und die Erde, die sich verbinden. Lass den Himmel herunterkommen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so auch in unserem Leben. Wir wollen das Erste zum Ersten machen, dich von ganzem Herzen zu lieben, ganze Kraft, mit all unserem Sein, dich zu lieben. Und daraus fließt alles andere. Danke dafür. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Und danke, dass du uns einlädst, zu deinen Füßen zu sitzen, an deine Brust zu lehnen. Halleluja. Amen. Amen, und es geht weiter. Okay, wer die Bibel dabei hat, schlage sie auf. Wer keine Bibel dabei hat, setze sich neben einen Christen. Also bringt sie nächstes Mal mit. Es war ein Spaß. Aber ich kann mir gar nicht mehr denken, ohne Bibel einfach auch so zu kommen. Einfach weil ich möchte so einer sein wie in der Apostelgeschichte, die Beröer waren. Als Paulus zu ihnen kam nach Beröer, da haben sie zugehört mit Hunger und sie haben das Wort genommen und sie haben geschaut in den Schriften, ob es sich wirklich so verhält. Und da haben sie gemerkt, das verhält sich wirklich so. Die ihr Herz aufgemacht haben, manche haben sich ihr Herz nicht geöffnet, aber sie haben ihr Herz geöffnet und sie haben geschaut, stimmt, es verhält sich so. Deswegen prüfet alles und du kannst nur prüfen, wenn du am Hand vom Wort Gottes auch prüfst und das Gute behalte. Johannes 21, Vers 20. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Ich lese es nochmal. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Petrus sieht diesen Jüngern und dieser Jünger nennt sich gar nicht selber, obwohl er eigentlich der Buchschreiber ist von diesem Evangelium des Johannes. Aber er nennt sich nicht, weil er sagt, hey, es geht mir nicht um meine Person. Aber es sind hier drei Punkte. Der Jünger, den Jesus liebte. Nummer eins, diese Offenbarung, Jesus liebt mich. Nummer zwei, der sich beim Abendessen seine Brust gelehnt hat. Sich an die Brust Jesu zu lehnen, Nähe, sein Herzschlag zu hören. Und Nummer drei, der gesagt hat oder der Jesus fragte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Eine Frage, die nicht eine angenehme Frage ist, aber die eine Frage ist, die um einen ganz tiefen Schmerz geht. Das werde ich nachher auch noch anschauen. Man nimmt an, einige nehmen es nicht an, dass Johannes das Evangelium eigentlich als letztes Buch geschrieben hat. Er hat fünf Bücher geschrieben, er hat seine drei Briefe geschrieben, er hat die Offenbarung des Johannes, die Offenbarung des Jesus Christus, wie es eigentlich heißt, geschrieben, das letzte Buch von der Bibel. Und er hat das vierte Evangelium geschrieben, das Johannesevangelium. Viele nehmen an, dass es eigentlich das letzte Buch ist, was er geschrieben hat. Das heißt, alle Bücher hat er vorher geschrieben. Und diese Stelle in Vers 20 im letzten Kapitel ist eigentlich wie so die Unterschrift oder eigentlich die Kurzfassung des Lebenslaufs. Curriculum Vitae, der Lebenslauf, wo wie Johannes nochmal sagt, das ist das, was mein Leben ausmacht. Er nennt sich nicht selber, es kommt noch an vier anderen Stellen vor, wenn ihr das nachschlagen wollt, mal zu Hause, in Johannes 13, Vers 23, im Kapitel 19, Vers 26, im Kapitel 20, Vers 2, im Kapitel 21, Vers 7 und hier im Kapitel 21, Vers 20, der Jünger, den Jesus liebte. Und das ist er. Er bezeichnet sich, er nimmt sich nicht mal, nennt sich nicht mal beim Namen. Fünfmal. Die anderen zwei Punkte, der sich an seine Brust gelehnt hat oder der fragt, Herr, was ist es, was auf dein Herz bewegt, kommt zweimal noch im Johannesevangelium vor. Johannes lässt das wie eine Unterschrift sein seines Lebens. Er wird der Apostel der Liebe genannt, weil er hat erkannt, ich bin geliebt. Er hat diese Liebe zu Jesus erwidert und er hat sein Herz geöffnet und gesagt, Herr, ich will mit deinen Anliegen mein Herz teilen. Das ist das, was das Leben eigentlich von Johannes ausmacht. Er war etwa 90 Jahre alt, als er das geschrieben hat. Ich habe vorhin gesagt auch, er geht einen Weg. Als Jesus die Jünger berufen hat, waren sie alle um die 18, 19, 20, 23 Jahre alt. Junge Donnersöhne, wie er sie am Anfang genannt hat, Andreas und sein Bruder Johannes. Und er hat sie berufen und nach den 3 Jahren waren sie noch nicht komplett fertig und reif. Aber wisst ihr, warum Jesus gehen konnte, um sein Werk am Kreuz zu vollenden? Weil er hat ihnen gesagt, und das kommt auch in diesem Johannesevangelium vor, ihr werdet nicht alleine sein, ich sende euch den Beistand, den Lehrer, der euch in alle Wahrheit lehren wird. Weil er wusste, sie brauchen ihn weiter, sie sind noch nicht fertig, sie werden weiter wachsen müssen. Aber er wusste, der Prozess wird weitergehen. Und Johannes ist in diesen vielen Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren weitergewachsen, in diese Reife hinein, wo er am Ende seinen Lauf vollenden konnte und sagen konnte, ich bin es. Ich bin nicht derjenige. Und wenn wir das sehen, können wir uns selber hinterfragen, wie oder mit was definiere ich mich selber? Und ich habe mir diese Frage auch gestellt, wie schnell definiere ich mich über das, was ich erreicht habe? Und wisst ihr, Johannes war mit Mose zusammen und mit Paulus zusammen derjenige, der mehr als fünf oder mehr Bücher geschrieben hat in der Bibel. Mose hat 5 Bücher geschrieben, Johannes hat 5 Bücher geschrieben, Paulus ein paar Briefe mehr. Er hätte sagen können, ich bin der die 5 geschrieben hat, wie Mose. Ich bin derjenige, der mit eingeladen war auf dem Berg der Verklärung. Ich bin derjenige, der diese Offenbarung Jesu Christi bekommen hat. Aber er erwähnt hier gar nichts davon. Und wenn wir die Dimension sehen, auch wenn wir weiterschauen in der Offenbarung, und es ist eigentlich faszinierend dort zu sehen, das neue Jerusalem. Kurt hat da eine Stelle vorgelesen davon auch. Aber im Kapitel 21, er hat das Kapitel 22 vorgelesen, Kapitel 21, wo Johannes diese Offenbarung des neuen Jerusalems bekommt, da bekommt er auch eigentlich ein Geheimnis kundgetan über seinen eigenen Namen, der einer dieser Grundsteine dieses neuen Jerusalems ausmacht, wo sein Name Johannes draufsteht. Eigentlich hätte er sagen können, und ich bin derjenige, der auf diesem Grundstein, auf diesem einen Stein, auf diesem einen Eckstein von diesen 12 Steinen steht. Ich bin derjenige. Er hätte sich in vielem rühmen können. Die Offenbarung, die er bekommen hat, in Kapitel 4 von Offenbarung und Kapitel 5, ist eine Dimension, wo ich versuche, mich mehr und mehr auseinanderzusetzen oder auszusetzen, dass ich in diese Ebene hineinkomme. Wie ist der Vater? Die Herrlichkeit Gottes, der Himmel. Wow, das ist eine Dimension, das kannst du nicht einfach nur so lesen, ist ein Prozess. Und Johannes, er hat sich nicht dadurch definiert. Er hat sich auch nicht dadurch definiert, er war ja derjenige, der mit Maria am Kreuz gestanden ist. Und man sagt dann auch, Maria hat danach bei ihm gewohnt, weil Jesus hat gesagt, hey, das ist deine Mutter. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist er länger mit Maria zusammen gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie Jesus das war? Weil Jesus ist relativ bald gestorben, Maria war recht jung, als sie schwanger wurde, durch den Heiligen Geist und dann Jesus auf die Welt kam. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hätte sagen können, hey, und die Mutter Jesu, die Mutter eigentlich von diesem Gott, der Mensch wurde, ist meine Mutter jetzt. Er hätte sagen können, hey, und ich bin ein enger Freund von Paulus und Petrus. Aber er hat gesagt, der, den Jesus liebte und derjenige, der Jesus zurückliebte. Das ist eine Dimension, wow. Das ist ein Weg, den Johannes auch gegangen ist und den Jesus auch mit Johannes gegangen ist. Wenn wir lesen in Markus 3, Vers 17, da werden dieser Jakobus und dieser Johannes werden von Jesus diesen Namen genannt, Söhne des Donners, Donnersöhne. Und dieser Name Johannes oder dieser Name, den er Johannes und Andreas gibt, Donnersöhne, kann im Johannes und Jakobus, genau. Johannes und Jakobus, nicht Andreas. Andreas und Petrus. Ja. Jakobus und Johannes, die zwei, weil sie natürliche Donnersöhne waren. Das heißt, es hat manchmal gekracht da. Und ich würde gern nachher noch ein paar Stellen durchgehen mit euch, wo das eigentlich auch zur Geltung oder zur Sicht kommt, wie sie und wie vor allem dieser Johannes eigentlich gehandelt hat, reagiert hat in einem Donnerschwall oder was auch immer, wie man das bezeichnet. Zum einen nennt Jesus ihn ganz natürlich, er sieht das, er spürt das, er merkt das, da ist ein Donnern. Da ist ein Sohn des Donners. Aber er nimmt das auch als eine Prophetie und dieser Mann wird transformiert, verändert werden zu einem Sohn des Donners im Geist. Er wird verändert werden, dass er donnern wird im Geist. Und wenn wir das sehen, ich habe da schon gelehrt drüber, als wir letztes Mal über Israel und die Endzeit gelehrt haben, habe ich darüber gelehrt, auch wenn wir in der Offenbarung 5 lesen, Johannes, und das ist mir jetzt wieder auch in der Vorbereitung hochgekommen, Johannes hat geweint, als er diesen Engel sieht mit den 7 Siegeln. Und er weint, und warum weint er? Weil er sagt, wer ist würdig, wer ist würdig, wer darf diese Siegel öffnen? Da ist niemand auf dieser Erde, der würdig ist. Und dann kommt dieser Engel und sagt, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe von Juda, das Lamm Gottes. Er ist würdig, die 7 Siegel zu öffnen. Aber er hat geweint, weil er etwas von diesen Emotionen Gottes gespürt hat, weil er dieser Sohn des Donners im Geist wurde. viele, viele Stellen drücken das eigentlich auch da aus, wie er auch in den Briefen, wenn ich die Briefe lese, die drei Johannesbriefe, es ist ein Liebesbrief von vorne bis hinten. Wenn wir lesen, das Johannesevangelium, das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, ist nur im Johannesevangelium. Warum ist es nicht in den anderen Evangelien? Nicht um zu hinterfragen, was haben die anderen drei Schreiber gemacht. Nur zu sagen, er hat eine tiefe Offenbarung. Er hat eine tiefe Offenbarung bekommen. Und er hat dieses hohe priesterliche Gebet, wo Jesus sein tiefstes Herz eigentlich ausbetet zu seinem Vater hin, hat er aufgeschrieben. Ich glaube deswegen, weil er am Herzen Jesu ganz, ganz tief angeschlossen war. Ich habe das vorhin ausgedrückt, Johannes war nicht ein Superhero, sondern er war vorher ein berufener Gottes, der noch ganz schön mit vielen Sachen, mit Stolz, mit vorlautem Reden ganz schön zu tun und kämpfen hatte. Und da wollen wir jetzt kurz ein paar Stellen anschauen, dass ihr das mir auch glaubt. Weil so schnell denkt man, nee, kann doch nicht sein, der heilige Johannes. Es geht doch nicht. Aber der heilige Johannes, der hat auch seine Macken gehabt und seinen Weg, aber er war geliebt. In Markus 9, Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen nimmt mich auf. Ist eine der Stellen. Sie haben eigentlich darüber geredet, wer ist der Größte. Wir können dann weiterlesen in Markus 10, Vers 32. Da ist die dritte Leidensankündigung von Jesus, wo er ihnen sagt, dass er überliefert wird, dass er sterben muss, dass er verurteilt wird, dass sie ihn geißeln und töten werden und dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und dann in Vers 35 lesen wir, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Vorher, Jesus sagt, hey, habt ihr nicht verstanden? Er fragt, dass er zu meiner Rechten, zu meiner Linken, habt ihr nicht verstanden? Ich muss leiden, ich muss sterben. Ich werde verspottet werden. Hey, gib uns, dass wir zu deiner Rechten und Linken sitzen. Hey, habt ihr nicht verstanden? Ich werde ausgeliefert werden. Ich werde gegeißelt, getötet. Hey, können wir nicht zur Rechten und Linken von dir sitzen? Können wir? Hey, wir würden so gerne, ich und mein Bruder, lass uns doch zu deiner Rechten sitzen. Hey, habt ihr nicht gehört? Ich habe gesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Habt ihr das nicht verstanden, was ich da... Sie haben das nicht verstanden. Sie haben gesagt, hey, können wir nicht zu deiner Rechten, zu deiner Linken sitzen? Jesus sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Schlussendlich sagt er, falsche Frage. Falsche Frage. Vers 41, und als die 10, also das heißt die anderen 10, es hörten, was die 2 Jünger da gefragt haben, da sagen sie, oder da steht drüber, sie fingen an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Unwillig, das heißt, sie haben sich wirklich geärgert. Sie haben sich wirklich geärgert. Was bilden die 2 sich ein? Was bilden die 2 sich ein? Wer denken sie, dass sie sind? Apostel des Stolzes. Und trotzdem hat Jesus ihn erwählt. Und trotzdem hat er sich an die Brust Jesu gelegt. Ich glaube, dass Johannes da überführt wurde. Dass er Buße tat. Vielleicht nicht gleich, weil ein paar Wochen später hat Johannes Mutter ist nochmal gekommen und hat genau das Gleiche gefragt. In Matthäus 20, Vers 21 können wir lesen. Da kommt die Mutter und sagt, und das sagt Jesus, sagt zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Das heißt, irgendwie haben die Söhne sogar noch ihre Mütter bestürmt und gesagt, hey, wenn wir es nicht geschafft haben, vielleicht schafft es meine Mutter oder unsere Mutter, wenn sie zu Jesus kommt. Da kann er doch nicht mehr Nein sagen, ja. Dann kommt sie. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen, wir können es. Und Jesus sagt da ihnen auch, ja, ihr werdet mit mir leiden. Da steht dann auch nochmal diese Stelle eben, und die 10, die es hörten, wurden unwillig über die zwei Brüder. Und Jesus sagt da dann auch, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich glaube, Jesus hätte frustriert sein können, aber er hat einfach weiter sein Herz ausgegossen in diese Jünger. Und genauso gießt er sein Herz aus, weiter und weiter in uns, wenn wir es wieder mal nicht kapieren und wenn wir merken, oh Mann, jetzt habe ich wieder mich, meiner Ich, mir in den Vordergrund gestellt, wo es wieder um mich ging, um meinen Dienst, um mein Ansehen. Habt ihr sicher schon mal auch durchgemacht, wenn man so seinen Fehler macht irgendwie und es ist so offensichtlich, aber auch viele bekommen es mit, man wird sich am liebsten verkriechen, zurückziehen. So schnell kommt diese Scham über einem. Johannes hat sich immer wieder aufgemacht, weil er wusste, ich bin derjenige, den Jesus liebt. Johannes hat eine Offenbarung bekommen von dieser Liebe Jesu und deswegen ist er auch mit diesen Sachen, wo er an seine Grenzen kam, zu Jesus gekommen und hat sich nicht abgelehnt gefühlt oder in Verdammnis und hat sich nicht mehr getraut, zu diesem Jesus sich an sein Herz zu lehnen. In Lukas 9, 49 ist auch nochmal eine interessante Stelle. Es zeigt auch nochmal diesen Donnersohn. Dort heißt es, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen auszutreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm. Also wir haben ihn gestoppt, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehre nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das ist so ein Donnersohn wieder gewesen, der einfach da ganz schnell gehandelt ist, hat. Er hat einfach gesehen, ja, der ist nicht mit uns, der hat die Teachings von Jesus nicht bekommen, der hat nicht die 5 Sessions über Befreiungsdienst durchgemacht, zu den Füßen Jesu in der Bergpredigt oder nach der Bergpredigt, der kann das nicht machen. Der gehört nicht zu unserer Denomination, was maßt er sich an? Der gehört nicht zu unserer Kirche, das geht doch nicht. Und Jesus hat gesagt, sorry, da ist jemand gefangen von einem Dämon, er wird befreit und das Einzige, was du siehst, ist, er gehört nicht zu unserer Denomination, er gehört nicht zu unserer Jüngerschaft. Hast du es überhaupt kapiert? Da geht es um einen Menschen, der befreit wird, der Gottes Kraft erlebt. Ist doch egal wie. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Vielleicht haben wir das auch schon mal gemacht. Also ich habe das schon mal gemacht, dass ich gerichtet habe, dass ich gestoppt habe, weil ich dachte, das passt nicht in mein Schema hinein. Und dann, es kommt noch dicker, gerade in Lukas 9, 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sein Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn eine Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie auch Elia das tat? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Puh, gleich heftig, das zeigt dieser Donnersohn, ja, diese Donnersöhne, ja. Sie wissen nichts Besseres. Ich meine, da kommt sogar noch ein Stück weit auch, ich meine, Samaria, die Samariter, sie haben da vielleicht auch noch etwas Probleme gehabt, mit dieser Gruppe anzuschauen als Geliebte Gottes, vielleicht leicht angehaucht mit vielleicht etwas Rassismus, ich sage das einfach mal so, dachten, hey, komm, wir holen Feuer vom Himmel runter, wir haben ja die Autorität. Und Jesus sagt, hey, sicher nicht. Nehmen noch Elia in den Mund auch, weil der hat es ja auch gemacht. Dann hat man es gleich noch irgendwie biblisch fundiert, mit einer Bibelstelle noch. Ja, damals Elia, also Feuer, richte alle her. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewaltige, gegen die Weltbeherrscher dieser Lüfte. Wir sind in einem geistlichen Kampf, wo es nicht gegen Menschen geht. So schnell schießen wir da auch über das Ziel hinweg. Später ist dieser Johannes in Apostelgeschichte 8, können wir das lesen, dass sie nach Jerusalem gesandt haben und Peter und Johannes eingeladen haben, dass sie kommen, dass die Gläubigen dort mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und Johannes kommt mit Petrus zusammen und sie beten und der Heilige Geist fällt in Samaria in einem riesen Ausmaß. Und da ist ja dieser Donnersohn, wo nicht das Feuer die Samaria verzehrt, sondern wo das Feuer des Heiligen Geistes herunterkommt. Und wo der Johannes als dieser Apostel der Liebe betet, schickt ein Feuer in Kraft. Und diese wunderbaren Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes getauft werden. Ich sage das, damit wir uns ein Stück weit identifizieren können. Johannes. Es ist so eine schöne Stelle auch, weil wir gerade über Elia reden. Jakobus heißt ja, er war ein Mensch mit Gefühlsbewegungen wie wir. Und er hat gebetet und es hat nicht geregnet. 3,5 Jahre. Er hat gebetet und plötzlich hat es wieder geregnet. Er war ein Mensch mit Gemütsbewegungen wie wir. Johannes war ein Apostel, der berufen war, wie du und ich berufen sind. Aber er war auf einem Weg in diese Reife des Christus hinein. Und er hat sich aufgemacht. Und das ermutigt so, zu wissen, jeder von uns kann diesen Lauf laufen. Er ist nicht ein fertiger, heiliger, perfekter Apostel gewesen, als Jesus gesagt hat, Johannes, komm, folge mir nach. Er ist einen Weg gegangen. Und er ist einen Weg gegangen bis am Schluss, als er auf Patmos, auf dieser Insel in Gefangenschaft war. Alleine, aber er war nicht alleine. Ich habe das vorhin angesprochen. Er wusste, er ist meine Belohnung, seine Gegenwart, die Offenbarung dieses lebendigen Gottes, die Offenbarung Jesu. Deswegen glaube ich auch, hat er auch diese Offenbarung des Jesus Christus, diese Offenbarung des Johannes, das letzte Buch, auch bekommen. Als tiefe Offenbarung eigentlich der Person Jesu. Weil dieses Buch ist eine Offenbarung des Charakters Jesu, der Endzeit, des wiederkommenden Herrn und Königs. Okay, das ist ein Bogen, dass ihr einfach wisst, Und jetzt würde ich ganz kurz auch noch auf die Punkte eingehen, wenn wir da in Johannes 20 diese Stelle einfach anschauen. Diese Unterschrift des Johannes, diese Unterschrift unter sein Lebenswerk. Nicht das und das und das habe ich erreicht, das Buch geschrieben. Er hätte auch sagen können, derjenige, der in Samaria gebetet hat und der Heilige Geist ist gekommen mit Feuer, mit Power, wie wir das noch nie erlebt haben. Er hat es nicht, er hat gesagt, der, den Jesus liebte und der sich an seine Brust gelehnt hat. Der, den Jesus liebte. In Johannes 15, Vers 9. Und wenn wir sehen, das ganze Johannesevangelium ist getränkt mit dieser Offenbarung der Liebe Gottes. Johannes 15, Vers 9, da heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, und dann sagt Jesus, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. In Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet, da sagt Jesus, dass sie eins in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Hat es gehört? Und sie geliebt hast, das heißt, wir sind damit gemeint, dass du, Vater, sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das gehört. Und sie geliebt hast, der Vater liebt uns, wie er Jesus liebt. Der Vater liebt uns mit derselben Intensität, wie er Jesus, seinen Sohn, sein Allerliebstes gegeben hat. Jetzt sind wir wieder da, was ich am Anfang gesagt habe. Jesus war sein Lieblingssohn, sein Lieblingskind. Und wir sind auch seine Lieblingskinder. Wow. Und sie geliebt hat, wie du mich geliebt hast. Ich denke, da könnten wir Stunden, Tage darüber meditieren, wie uns der Vater liebt. Er liebt uns bedingungslos. Wir sind gerade jetzt diese Mittwoche mit diesem Seminar, die endzeitliche Braut, wo es ums Hohelied geht. Auch mit dem ganzen Setting, wo Stürme kommen werden in der Endzeit, wie uns diese Liebe ein Fundament gibt, auch wenn Stürme kommen, wenn Umstände kommen, die uns herausfordern können, wo wir vielleicht sogar Anstoß nehmen könnten an einem liebenden, liebevollen, überall Liebe verstreuenden Gott, aber nicht sehen, das ist ein heiliger Gott, was wir vorher auch wie hineingeführt wurden, auch durch dieses Prophetische auch, in diese Furcht Gottes. Das ist nicht Angst vor Gott, aber es ist eine Ehrfurcht Gottes, weil er ist heilig. Er ist heilig. Er wird wiederkommen, um diese Erde zu richten und alles Gottlose zu richten. Und ich glaube, er hat sich schon aufgemacht. Wir hören schon und wir sehen schon Überschwemmungen, Hungersnöte, Kriege, Kriegsgeschrei. Überall. Gerade heute Morgen, wenn wir die Nachrichten gehört haben, schon wieder das. Und es wird noch mehr kommen. Weil wir sind in dieser Zeit des Endes. Aber wenn wir verwurzelt sind, in dieser Offenbarung, wie der Vater Jesus liebt, so liebt er mich, dann habe ich ein Fundament, dass ich in dieser Liebe gewurzelt und gegründet sein kann. Das ist wieder ein apostolisches Gebet aus Epheser 3. Betet es täglich. Lass mich in dieser Liebe gewurzelt und gegründet sein. Wir brauchen das. Wir brauchen, dass wir da drin wachsen. Jesus hat diese Liebe auch zu Johannes ausgedrückt und Johannes hat diese Liebe zu ihm zurück ausgedrückt. Und Johannes hat trotz diesen diesen Dingen, das möchte ich einfach nochmal betonen, er hat nicht mit Jesus irgendwie verhandelt und gesagt, hey, du siehst, ich kann es vergessen, ich habe wieder völlig daneben gehandelt, wollte ein ganzes Dorf auslöschen. Ich meine, das ist heftig. Aber er ist dort nicht stehen geblieben, er hat das angenommen. Ich hatte letztens, und für mich ist das so wichtig, dass Lavin in mein Leben redet. Letztens haben wir zusammen geredet und Lavin hat gesagt, hey Bernhard, das und das, pass da auf. Und hat mir ein paar Ratschläge gegeben, aber in mein Leben hineingesprochen, wo ich einfach etwas aufpassen muss. Ich sage keine Details, einfach, er hat mir Ratschläge gegeben und gesagt, hey, schau, es ist besser, wenn du so machst. War nicht ganz weise so. Und ich hätte unter Verdammnis kommen können, sagen können, oh Hilfe, vergiss es. Ich Co-Pastor, oh nein, danke. Hier hast du mein Co-Pastor-Mantel, Hemd. Nein, da ist es nicht um Verdammnis gegangen, sondern ich will lernen. Und ich weiß, dass Lavin mich liebt. Ich weiß, dass er mich wertschätzt. Ich weiß, dass er in mich investiert. Und deswegen kann ich das annehmen. Und ich muss nicht denken, oh nein, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Und Lavin, mein Hauptleiter, er hat es auch noch gemerkt. Und jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich es vergessen. Nein, ich will lernen und ich brauche seine Weisheit. Lavin ist viele, viele Jahre mir voraus an Weisheit, an Erfahrung. Und ich brauche das. Ich brauche das, dass er mir sagt, hey Bernhard, schau da und da. Und ich bin so dankbar. Aber ich hätte auch sagen können, muss er mir das jetzt sagen? So schnell kommt das hoch in uns. Und dann zu sagen, danke, danke dafür. Und ich glaube, Johannes hat auch zu Jesus gesagt, danke. Danke, dass du mich nicht einfach ins Messer laufen lässt, sondern dass du mich auch eng dran nimmst, auch wenn es schmerzhaft ist. Und wenn es eine Bloßstellung ist, ja, ich meine, die ganzen anderen 10 haben sich geärgert über die 2, ja. Und auch hier weiß ich nicht, wie es da ging, ja. Aber es geht um unsere Herzen, dass wir wissen, wir sind geliebt. Und er will uns nicht irgendwo was nehmen und wegnehmen, sondern er will uns führen und leiten auf einem Weg, der in eine Fülle hineinführt. Dann aus dem Bewusstsein heraus, dass Johannes wusste, ich bin vollkommen, ich bin bedingungslos geliebt. Noch diese Stelle ganz kurz dazu, in Hohelied heißt es, ich bin braun oder schwärzlich und doch lieblich in deinen Augen. Ich bin nicht vollkommen, heißt das. Und trotzdem bin ich lieblich, geliebt, angenommen. So eng alles, es fließt hinein irgendwo. Diese Botschaft, die Jesus, die Gott so stark auf dem Herzen hat für die Zeit, in der wir stehen. Und Jesus, Petrus, nein, jetzt bin ich wieder beim Johannes. Johannes hat sich an Jesus seine Brust gelehnt. Er hat sich nicht abhalten lassen. Petrus sieht es. Ich weiß nicht, was er dabei dachte, aber sie haben sich daran gewöhnt gehabt, dass Johannes immer an seine Brust gelehnt hat. Es heißt eigentlich Nähe. Er hat sich nicht einfach nur mit abgefunden, okay, ich bin geliebt, sondern er hat sich aufgemacht und gesagt, und ich liebe dich auch. Ich will diese Gefühle erwidern. Ein Gott der Gefühle. Setze diese Gefühle der Liebe in mir frei. Diese Blockaden löse sie, dass ich dir diese Liebe ausdrücken kann, dass ich weinen kann, weil der Himmel weint darüber, dass niemand gefunden ist, der diese Siegel öffnet. Und Johannes macht sich eins mit diesem Weinen, weil er freigesetzt ist in seinen Gefühlen, weil er weiß, er ist bedingungslos geliebt, er ist angenommen, selbst in seinen Fehlern. Und er setzt seine Gefühle frei, nicht immer seine Gefühle zurückzuhalten, weil man könnte ja verletzt werden. Weil, was denken die anderen darüber? Ich könnte ja einen Fehler machen. Nein, es muss alles perfekt sein. Es ist ungeschützt, wenn wir unsere Gefühle öffnen. Wenn wir unsere Gefühle öffnen und dann verletzt werden, dann ziehen wir uns zurück und dann entsteht eine Mauer. Und immer wieder ein Stein mehr pro Verletzung. Aber Johannes hat sein Herz geöffnet. Er hat sich dran gelehnt. Er hat gesagt, ich will dir diese Liebe zurückgeben. Ich liebe dich, Jesus. Wohin soll ich gehen? Das hat Petrus gesagt. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er hat sich zu diesen Füßen Jesu gesetzt, wie Maria sich zu den Füßen Jesu gesetzt. Und Jesus hat gesagt, Martha, Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hat das gute Teil erwählt. Und genauso Johannes hat das gute Teil erwählt. Er hat sich an diese Brust Jesu gelehnt. Das ist ein schönes Bild. Und dann kommt noch der Punkt. Er hat Jesus gefragt, wer ist es? Wer ist es, der dich überliefert? Und das war eine Frage, die eigentlich nur derjenige stellen kann, der ganz nah an das Herz Jesu angeschlossen ist. Wir wissen, dass Gott nichts tun will, ohne dass er seinen Propheten, eigentlich denjenigen, die an seinem Herzen sind, seine Geheimnisse kundtut. Er will uns in seine Geheimnisse mit hineinnehmen. Wer ist es, der dich überliefert? Und wisst ihr, keiner von den Jüngern dachte, dass es eigentlich dieser Jünger war, Judas. Keiner dachte es, weil Judas war einer der 12. Als Judas kam, um ihn zu überliefern, hat Jesus gesagt, mein Freund. Er hat gesagt, mein Freund. Er hat ihn Freund bezeichnet und nicht mit irgendeinem Hintergedanken. Judas war ein Freund Jesu. So oft in den Gemälden oder wenn wir irgendwo gehen, in den Kirchen und so, und sind die Bilder von dem Verrat Jesu oder den Jüngern, ja, dann sehen wir je nachdem sogar noch diesen Jüngern da mit diesen Hörnern da sitzen oder diesem grimmigen Blick. Und wir wissen sofort, ein Blick über die 12 Jünger und wir wissen sofort, wer ist es? Wer ist dieser Verräter? Wer ist dieser Judas? Judas war so in seiner Integrität, in seinem Vertrauen mit den anderen Jüngern. Sie haben ihm das ganze Geld anvertraut, weil sie haben ihm völlig vertraut. Irgendwo kam der Feind, kam der Teufel hinein. Irgendwo kam der Teufel hinein. Aber es war eine Frage, wo es um einen der Freunde ging. Es war ein Schock für die Jünger. Es war ein Schock für die Jünger. Judas, mit dem wir eigentlich durch dick und dünn gegangen sind, der mit uns durch dick und dünn gegangen ist, der uns die ganzen Finanzen abgenommen hat, dass wir nicht immer rechnen müssen und so. Buchhaltung ist noch ganz schön öde manchmal. Kann man dankbar sein für Leute, die Buchhaltung machen. Aber er hat diese Frage gestellt, wer ist es? Eine sehr verletzliche Frage, weil es ging darum, wer verrät dich? Ein Freund, der dich verrät, der dir das Messer in den Rücken steckt und du dann hingerichtet wirst. Und er fragt diese Frage aus dieser Kühnheit heraus. Ich möchte die Geheimnisse kennen von deinem Herzen. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin geliebt. Ich gebe dir diese Liebe zurück und ich will die Herzensanliegen mit dir teilen. Und das ist ein Riesenvorbild für mich auch. Johannes ist eigentlich einer der Vorbilder, der Hauptvorbilder. Wir können das sehen, auch David ist so ein Typ gewesen, der so ein Bild ist für jemanden, der sich hingibt in dieser Liebesbeziehung mit Gott und diese Liebe zurückerwidert, erkennt und diese Liebe zurückerwidert und den Lauf rennt, indem er tiefe, tiefe Geheimnisse von Gott offenbart bekommt. Wir können viele prophetische Stellen in den Psalmen lesen, wo er messianisch singt über den Messias, der viel, viel später kommt. Und genauso dieser Johannes, der tiefe Offenbarungen bekommt. Und ich glaube, wir sind wieder in einer Zeit, wo Gott ganz tiefe Anliegen seines Herzens uns offenbaren will. Aber wir müssen diese Punkte durchgehen, wo wir sagen, jawohl, wir wollen diese Geliebten Gottes sein, wo wir uns dieser Liebe Gottes ausliefern. Wir wollen diese Liebe zurückerwidern. Wir wollen erkannt werden als die, die nicht Werke tun, zuallererst. Das kommt alles aus dieser Liebesbeziehung heraus. Versteht mich richtig. Alles kommt aus dieser Liebesbeziehung heraus, auch Werke. Aber wir wollen erkannt sein als die, die ihn lieben, die zu seinen Füßen sitzen, die an seine Brust lehnen und die nach seinen Geheimnissen fragen, auch wenn es schmerzhaft ist. Zum Abschluss will ich noch ganz praktisch euch helfen, wie man das umsetzen kann. Wie können wir verändert werden, als Donnersöhne im Fleisch zu Donnersöhnen im Geist zu werden? Ich habe vorhin das ausgedrückt, so oft lassen wir die sekundären Dinge, unser Erfolg, unser Dienst, unser Arbeiten für Gott, unser Hauptsächliches in unserem Leben werden, unser Wohlstand, unsere Beziehungen, und dann geht dort eine Beziehung in Brüche oder dies oder jenes und wir haben kein Fundament mehr. Und wir müssen lernen und sagen, auch diese primären Träume, diese erstrangigen Träume, sie sollen nicht unser Herz vereinnahmen nach Segen, dass unsere Umstände gut sind, sondern wir wollen in diesem primären Traum, in unserer Beziehung mit Jesus wachsen und brennend werden. Das ist mein Wunsch. Oder merke ich, ich muss noch so viel lernen, noch so viel mehr diese Zeit nehmen. Aber es ist wie eine Entscheidung. Ich will das Erste zum Ersten machen, zum Vorrangigen machen. Beziehung mit ihm, Beziehung mit ihm. Das Zweite ist, wir müssen uns in einem anderen Bild sehen und unser Bekenntnis auch vor Gott verändern. Wenn ich komme, ich armer Sünder, ich armer Wurm, bitte vergib mir. Ich weiß nicht, ob wir dann verändert werden als unplötzlich ein Wurm sind, aber die Mentalität, unser innerer Mensch wird verkümmert sein, wie ein Wurm. Wir sind diejenigen, die von Jesus geliebt sind. Wir sind diejenigen, die sich entschieden haben, in Liebe uns an sein Herz anzulehnen und die mutig nach den Geheimnissen seines Herzens fragen. Wir müssen uns entscheiden, dass das die Identität unseres Lebens wird. Selbst in unserer Schwachheit, selbst wenn wir Fehler machen, zu wissen, er liebt uns und wir sind dann nicht plötzlich einfach disqualifiziert und irgendwo auf das Abstellgleis gestellt, wie das so oft in unserer leistungsorientierten Gesellschaft auch in unserem Jobleben stattfindet. Und so schnell projizieren wir das auf Gott. Nein, er liebt uns. Er disqualifiziert uns nicht, wenn wir einen Fehler machen. Er sagt, komm, lass uns weiter rennen. Lass uns weiter rennen. Er sehnt sich nach uns. Er will sich und sein Herz und seine Herzensanliegen uns offenbaren. Und indem wir bekennen, indem wir auch bekennen, was ist die Wahrheit, indem wir bekennen, ich bin geliebt, ich bin dein Lieblingskind, du erfreust dich an mir, du sehnst dich nach mir, du fühlst über mich, wie der himmlische Vater über dich fühlt. Ich gehöre dir, mein Geliebter, und du gehörst mir. Und weil ich jetzt gesagt habe, wir bekennen das, lass uns das gemeinsam laut bekennen. Einfach, ich spreche es vor und dann lass uns das laut aussprechen. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Dein Lieblingskind. Dein Lieblingskind. Du erfreust dich an mir. Du erfreust dich an mir. Du sehnst dich nach mir. Du sehnst dich nach mir. Du fühlst über mich, wie der himmlische Vater über dich fühlt. Du fühlst über mich, wie der himmlische Vater über dich fühlt. Ich gehöre dir, mein Geliebter, und du gehörst mir. Ich gehöre dir, mein Geliebter, und du gehörst mir. Das ist dieses Erkennen. Ich bin geliebt. Und versteht ihr, das geht nicht einmal. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Das ist ein Bekennen. Das ist, bis es Fleisch und Blut in uns wird. Das Zweite, was wir bekennen können, als Nächstes richten wir unsere Herzen darauf, unsere Herzen an ihn, diesen Liebhaber Jesu, zu lehnen. Wir bekennen: Ich lehne mich an dein Herz, weil ich dich liebe und nahe bei dir sein will. Ich bin ein Liebhaber Gottes und das ist es, was ich bin und was ich tue. Lass uns das auch nochmal gemeinsam bekennen. Ich lehne mich an dein Herz. Ich lehne mich an dein Herz, weil ich dich liebe und nahe bei dir sein will. Weil ich dich liebe und nahe bei dir sein will. Ich bin ein Liebhaber Gottes. Ich bin ein Liebhaber Gottes. Und das ist es, was ich bin und was ich tue. Und das ist es, was ich bin und was ich tue. Und dann entscheiden wir uns, uns in eine Position zu bringen, wo wir von seinem Herzen empfangen können, indem wir uns von seinem Wort ernähren. Seinem Herzen, das heißt, sein Wort zu hören. Jedes Wort, das von seinem Mund kommt. Wir bekennen: Ich werde für viele Stunden zu deinen Füßen sitzen, weil ich die Geheimnisse deines Herzens kennenlernen möchte. Ihr müsst es nicht unterschreiben, dass ihr für viele Stunden dahin sitzt, aber ich glaube, das ist die Sehnsucht, wo sich unser Geist dann auch ausstreckt, viele Stunden zu seinen Füßen zu sitzen. Und wenn ihr das Bekenntnis machen wollt in allem, wo jetzt kein Druck ist, ab jetzt müsst ihr so und so viele Stunden, fangt mit 10 Minuten an, fangt mit einer Viertelstunde an, zu den Füßen Jesu zu sitzen und sagen: Herr, offenbare dein Geheimnis. Wir hatten gerade letztens Besuch von einer Freundin von uns und sie hat gesagt: Wenn ich dann manchmal schreibe, diese Geheimnisse Gottes, was er mir sagt von seinem Herzen, da frage ich mich, kann das wirklich stimmen? Stimmt das? Weil da geht es darum, dass wir das Vaterherzen und diese Liebe, diese überschwängliche, überreiche Liebe Gottes erkennen und erkannt haben. Aber versteht ihr, ihr verpflichtet euch nicht jetzt für so und so viele Stunden, sondern es ist ein Ausdruck, wo ihr sagt: Jawohl, ich will in diesen Lebensstil hineinwachsen, zu den Füßen Jesu zu sitzen, die Geheimnisse seines Herzens kennenzulernen. Und wisst ihr, viele Geheimnisse seines Herzens sind hier drin geschrieben. Es heißt nicht einfach nur: Jawohl, hier bin ich und jetzt lass mich ein super Gefühl haben. Er will unseren Gefühlen begegnen mit seiner Heilung und Liebe, aber will, dass sein Wort in uns Kraft wird und Frucht bringt und Leben wird. Und deswegen, lass uns das einfach bekennen. Ich werde für viele Stunden zu deinen Füßen sitzen. Ich werde für viele Stunden zu deinen Füßen sitzen, weil ich die Geheimnisse deines Herzens kennenlernen möchte. Weil ich die Geheimnisse deines Herzens kennenlernen möchte. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wort. Und danke, dass du das in jedem von uns freisetzt. Diese Wahrheit setzt uns frei. Deine Liebe setzt uns frei, Herr. Und versiegle jetzt diese Worte und führe uns weiter, dass es nicht nur einfach ein netter Gottesdienst ist, sondern dass wir das in den Alltag hineinnehmen. Ich brauche das und wir brauchen das, dass wir es umsetzen, in dieser Beziehung, in dieser Liebesbeziehung mit dir weiter zu wachsen, gefestigt und gegründet zu werden, tiefer und tiefer in deiner Liebe, uns an deine Herzen anzulehnen, die Liebe zu dir zu erwidern, und deine Geheimnisse offenbar zu bekommen. Danke, dass du uns an Johannes gezeigt hast, dass wenn du es mit ihm schaffst, dass du es mit jedem von uns schaffst. Danke dafür. Und mach uns zu diesen Donnersöhnen und Donnertöchtern im Geist, Herr. Füll uns und entzünde uns. Ich bete das im Namen Jesu. Amen. Okay, seid gesegnet, ihr. Okay, ich habe noch was ganz Spezielles. Eigentlich wie noch ein Versiegeln darauf. Milatin, du bist bereit? Und zwar ist es ein Lied, von Misty Edwards. Das heißt, I'm in love with God and God is in love with me. This is who I am and this is who I'll be. That settles it. Ich bin in Liebe mit Gott. Gott ist in Liebe mit mir. Hä? Ich bin verliebt. Oh, ich bin so verliebt in Gott. Er ist so verliebt in mich. Ich bin verliebt in ihn. Das ist, was ich bin. Das ist, was meine Identität ausmacht. Und das bringt alles andere zur Ruhe. That settles it. Da komme ich zur Ruhe. Da muss ich gar nicht mehr rennen und denken, was muss ich jetzt noch tun? Und als sie das gesungen hat, glaube ich, hat sie das erste Mal dieses Lied öffentlich gesungen. Und die, die es gehört haben, auch Mike seht ihr dort. Und es war an One Thing Konferenz mit 15.000, 10 bis 15.000 Jugendlichen. Da ging wie im Geist ein Raunen durch die Menge. Es war wie ein Erkennen, jawohl, das ist alles. Das ist alles. Und ich bete, ist mein Gebet, dass das in uns freigesetzt wird, mehr und mehr. Dass wir gesättigt, gesättelt werden, zur Ruhe kommen, in dem, dass wir geliebt sind und dass wir ihn zurücklieben. That's it. Jesus sitzt sich an seine Brust, lehnt über Stunden, über Stunden, über Stunden. Es hat ihr Leben für 10 Jahre Gott völlig hingegeben, hat gesagt, keine Beziehung, keine Freundschaft für diese 10 Jahre, nur im Gebetsraum dich anbeten. Ich gebe dir meine 10 besten Jahre. Momentan sehen wir sie gar nicht im Prayer Room, im Livestream, weil seit Anfang Jahr hat sie sich zurückgezogen zum Beten, Fasten, Gott suchen, im Wort tiefer und tiefer zu gehen. Es ist ihr Lebensstil. Sie ist so eine Apostolin, wie so ein Johannes. Und das soll uns ermutigen. Es gibt viele, die diesen Lauf rennen und die einen Preis auch zahlen. Aber es ist es so wert, weil Jesus hat alles bezahlt. Und er fordert uns heraus, nicht unseren Alltag einfach leben und uns so von so vielen Dingen abhalten zu lassen, sein Angesicht zu suchen. Zeitung lesen, Fernsehen, Filme schauen. Wenn wir da angeschlossen sind, und wenn wir diese Faszination Jesu erkannt haben, wie das David erkannt hat, wie das Johannes erkannt hat, wie das Misty erkannt hat, wie sie das im IHOP lehren in Kansas City, wenn wir das erkannt haben, diesen Geschmack des Reiches Gottes, dann haben wir gar keine Zeit mehr für andere Sachen. Nicht, dass die anderen Sachen nicht gut sein können und wir dürfen uns was Gutes leisten, gar keine Frage. Aber dass nicht das unser Leben ausmacht und uns vereinnahmt und wir vergessen das Erste. Das ist mein Gebet und ich segne euch damit, mit Freude zu wissen, da freut sich jemand über euch und sehnt sich danach und hat ein Problem, wenn er nicht zu seinen Füßen sitzt. Er hat ein Problem, weil er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er will, wie es im Jakobus heißt, eifersüchtig sehne ich mich nach dem Geist, den ich in euch wohnen ließ. Er sehnt sich danach, diese tiefe, innige Gemeinschaft mit euch zu haben. Amen. Blessings.